mit einer Armee zu reisen, selbst mit einer kleinen, und Aeneas rief ihr immer wieder in Erinnerung, dass seine Tempelhunde eine sehr kleine Armee waren, kaum mehr als ein Schlachthaufe, erschien Brioni wie in einer transportablen Stadt zu leben, einer Stadt, die man jeden Morgen abreißen und am Abend dann wieder aufbauen musste. Auch wenn die Truppen des Prinzen aus abgehärteten Männern bestanden, schnellen Reitern, die bei diesem Frühlingswetter kaum mehr benötigten als ihre Bettzeugrollen und Wasser, konnten sie doch täglich nur so weit kommen, wie es die Vorsicht zuließ. In diesem seltsamen Jahr waren auf den Straßen nur wenige Menschen unterwegs, und diese wenigen zogen oft nur von einer befestigten Stadt zur nächsten, so dass über die Lage jenseits der südmärkischen Grenze kaum etwas zu erfahren war. Mit jedem Tag arbeiteten sie sich weiter nach Norden vor, auf König Karals Straße, benannt nach einem von Aeneas berühmtesten Vorfahren, aus Syan hinaus und durch die Territorien, die zwischen jenem Reich und den Markenlanden lagen, hauptsächlich winzige Fürstentümer und Grafschaften, die offiziell der Krone von Tessis oder der Krone von Südmarke Volkschaftstreue geschworen hatten, aber nur deshalb noch existierten, weil sie in der langen Zeit des Friedens ihre Soldaten zu Hause hatten behalten können. Jetzt, da im Norden Chaos herrschte, war man in diesen Gebieten weit weniger zufrieden und gastfreundlich als zuvor. Das hatten sie etwa in einem Grafschaftsstädtchen bei Thyrsbruck erfahren müssen. Der Stadtherr, Graf Kymon, hatte sich geweigert, Aeneas Männer innerhalb der Mauern aufzunehmen, obwohl es den Händlern der Stadt einiges Geld eingetragen hätte. Zwar waren Aeneas und sein rundes Dutzend Offiziere, darunter auch Brioni, eingeladen worden, im Schloss des Grafen zu übernachten, aber Aeneas hatte wutentbrannt abgelehnt, weil darin die Unterstellung steckte, dass seinen Männern nicht zu trauen war, oder schlimmer noch, dass ihm nicht zu trauen war. Stattdessen hatten sie mit den Männern vor der Stadt kampiert, was Brioni als Geste sehr bewunderte. Aber ein Teil von ihr bedauerte dennoch, dass sie sich die Chance hatten entgehen lassen, einmal in einem anständigen Bett zu nächtigen. Über all den Nächten, die sie auf dem Boden verbracht hatte, zuerst mit den Schauspielern und jetzt wieder mit den syanesischen Kriegern, war ihr schon fast entfallen, wie es sich anfühlte, in einem weichen Bett zu schlafen, wenn sie sich auch klar erinnerte, es im Weithallpalast genossen zu haben. Am nächsten Tag führte Aeneas seine Männer wieder auf die königliche Straße. Er würdigte den befestigten Grafensitz auf dem Hügel kaum eines Blickes, doch von den Männern drehten sich doch etliche wehmütig um, als die Silhouette hinter ihnen entschwand. »Ist schon gut so«, erklärte Aeneas Brioni und seinem obersten Offizier, einem ernsten jungen Edelmann namens Miron Graf Helkis, der den nur wenige Jahre älteren Prinzen mit einem Respekt behandelte, wie ihn sonst vielleicht ein Sohn dem Vater entgegenbrachte. »In einer Stadt würden sie nur verweichlichen. Städte sind schrecklich, voller Müßiggänger, Diebe und verderbter Weibsbilder.« »Ach wirklich?« fragte Brioni. »Es scheint mir doch seltsam, dass ihr das sagt. Leben nicht euer Vater und eure übrige Familie in Tessis, der größten Stadt Ions? Lebt ihr nicht selbst dort?« Aeneas sah verdrossen drein. »Ah, das ist etwas anderes, Prinzessin. Ich lebe dort, weil ich muss, und nur dann, wenn ich es muss. Aber lieber lebe ich im Heerlager oder im Biwak oder auf meinem Landsitz in den Bergen.« Sein hübsches Gesicht war ernst, ein bisschen zu ernst, fand Brioni. »Ja, den müsst ihr einmal sehen, Brioni. Aus den oberen Fenstern schaut man bis hinab ins Tal, kein Mensch weit und breit, außer ein paar Hirten bei ihren Herden auf den Hochweiden.«
»Das klingt sehr hübsch. Und ich bin sicher, den Hirten gefällt es auch. Aber findet ihr denn gar nichts Gutes an Städten oder am königlichen Hof?«
Er sah sie leicht misstrauisch an, als ob das womöglich eine Fangfrage wäre. »Ihr habt doch gesehen, wie es am Hof ist. Ihr habt sie doch über euch tuscheln hören. Ihr habt doch erlebt, was sie mit euch gemacht haben, nur weil euer Zuhause kleiner und ruhiger ist und ihr ihre Sitten nicht gewohnt seid.« Brioni hob eine Augenbraue. Ihr Problem in Tessis war es gewesen, Feinde zu haben, darunter die Geliebte des Königs, nicht so sehr ein naives Mädchen aus der Provinz zu sein, das ich nicht schützen konnte. Als ob ihr noch nie jemand nach dem Leben getrachtet hätte, ehe sie nach Syan gekommen war. Sie fragte sich, ob Aeneas sie deshalb mochte, weil er sie für ein besseres Bauernmädchen hielt, wenn auch ein Bauernmädchen mit einem gewissen Hang zum Eigensinn und zur Direktheit. »Jedenfalls«, sagte sie, »gibt es durchaus Menschen, denen manches an Städten und sogar bei Hofe gefällt.
Tanz und Musik, Theater, Märkte mit Waren aus anderen Ländern. Sie musste daran denken, wie entzückt sie gewesen war, als ihr Vater ihr einige der exotischeren Waren auf dem Marktplatz gezeigt hatte. Eine ausgestopfte Eidechse aus Taleno, die wie ein kleiner Drache aussah, den riesigen Schädel eines seltsamen, gehörnten Tiers von irgendwo jenseits der xandischen Wüste, die Truhe mit Gewürzen aus den feuchten, heißen Urwäldern jenes südlichen Kontinents, von denen sie keines kannte außer dem Marasch-Pfeffer, der sie immer in der Nase kribbelte. Sie erinnerte sich noch genau an den nervösen Händler, einen kleinen Kraker, der vor dem König aufgeregt auf den Zehenspitzen gewippt und lächelnd die Arme ausgebreitet hatte, als wollte er sagen, »Das ist alles meins!« Ihr Vater hatte die ausgestopfte Eidechse gekauft, die dann jahrelang in ihrem Zimmer stand, bis einer ihrer Hunde sie schließlich zernagte.